Gut, okay, wir werden heute mal mit diesem Thema weitermachen. Und zwar hat man letzte Woche, steht hinten dran, aber ihr wisst ja alle, um was es geht, ne? Ehe und Familie. Und jede Ehefrau hat sich die ganzen Kriterien, was sie betrifft, natürlich notiert und jeder Mann, Ehemann genauso. Und da brauche ich nicht mehr viel drüber zu sagen, oder? Ich habe zumindest von zwei Ehefrauen aus der Gemeinde gehört, die nach diesem Gottesdienst ihre Ehemänner Bali genannt haben. Also mein Eheherr. Ob sie das denn tatsächlich also gemeint haben, wie sie es gesagt haben, ist eine andere Frage. Aber zumindest hat man mal einen guten Ansatz, einen guten Anfang gewählt. Ja? Und auch die Männer lieben ihre Frauen seitdem wie Christus die Gemeinde, oder? Und sie sorgen um sie und sie geben sich den Frauen hin wie Christus zur Gemeinde. Ja? Und die Frauen haben auch in dieser Woche ein ganz starkes Verlangen danach gehabt, diesen sanften und stillen Geist zu empfangen, dieser wahre Schmuck des Geistes, der wohlgefällig ist bei Gott und den Menschen. Amen. Und sich an Männern unterzuordnen, um wieder diesen Platz einzunehmen, von dem sie genommen worden sind, nämlich vom Herzen, um wieder in diese Sicherheit, in diese Geborgenheit zu kommen. Die Männer sind natürlich diese Woche auch eifrig bestrebt gewesen, ihre Rolle als Ehemann in seiner verantwortungsvollen Position vor dem Herrn einzunehmen, nämlich der Gemeinde bzw. der Familie vorzustehen. Ja? Autorität kommt ja durch Übernahme von Verantwortung. War doch gut, oder? Dieses Thema, worüber wir jetzt sprechen, oder letzte Woche, ich habe es auch in der geistigen Welt sehr extremen Widerstand gespürt. Und natürlich merkt man dann auch manche Reaktionen, wenn man vorne spricht. Ich kriege das mittlerweile immer mehr mit, was so Gedanken sind und so. Und weil dort gibst du keine Informationen weiter, sondern der Heilige Geist spricht in das Herz. Und das hat etwas mit unserem persönlichen Alltag zu tun. Amen. Und es ist gut, weil der Herr in unser Leben hineinspricht. Weil nur er hat den Menschen geschaffen und nur Gott kann sagen, wie eine Ehe gut funktioniert. Es geht um Einheit, es geht um ein Zeugnis auch nach außen und es geht um Frieden und Liebe in einer Ehenfamilie. Und das können wir nur aus dem Wort Gottes lernen und nicht auf keinen Fall von der Welt, sondern nur vom Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, der den Menschen geschaffen hat. Und wir wollen es mal in dieser Hinsicht an sein Herstellerhandbuch halten. Und dann geht es gut, was Ehe und Familie betrifft. Und das bedeutet natürlich ein tägliches Arbeiten an dieser ganzen Sache. Wir gehen heute mal einen Schritt weiter, weil zu einer gut funktionierenden Ehe gehört ja dann auch irgendwann mal ein Kind dazu. Und dann schreibt Paulus auch Dinge, was die Kindererziehung betrifft. Und dort wollen wir mal heute weitermachen. Denn es geht ja um ein Zeugnis nach außen hin, was Gottes Schöpfungsplan und Gottes Schöpfungsordnung repräsentiert. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir vor ein paar Wochen angefangen haben mit dieser Schriftstelle, wo Jesus gesagt hat, liebt einander mit derselben Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Und an dieser Liebe untereinander, die ihr habt, wird die Welt erkennen, dass ich vom Vater gesandt worden bin. Das ist immer noch die Grundlage von dem Ganzen, was wir reden, weil diese Liebe erfordert Arbeit, erfordert die Wahrheit zu empfangen, die Wahrheit zu tun und in diesen Schritten zu gehen und zu bleiben. Und Jesus greift da ziemlich weit vor und wir denken da oft, wenn Jesus sagt, die Jünger, wie sie untereinander umgehen, das ist ein Zeugnis für die Welt, dass Jesus gesandt wurde. Aber das beginnt nicht in der Gemeinde. Das beginnt im persönlichen Leben, in deiner Beziehung zu Gott. Und es beginnt in jeder Ehe und es beginnt in jeder Familie. Das heißt, inwieweit diese Agabeliebe in einer Ehe ist, in einer Familie, daraus setzt sich ja eine Gemeinde zusammen. So, und deswegen müssen wir ganz unten anfangen und nicht erst in der dritten Stelle. Wir können ganz viel hier reden über Agape, Liebe in der Gemeinde und wie man miteinander umgeht, hat das Wort Gottes auch eine ganze Menge dazu zu sagen. Aber dann würden wir die wichtigsten Punkte überspringen. Dann würden wir uns hier irgendwo was, aus unseren Herzen schon, wir lieben den Bruder und Schwester, ne? Wir geben uns hier Mühe, aber Gott sieht unser ganzes Leben. Er sieht nicht nur die Sonntagsstunden, auch wenn wir uns lange hier treffen. Er sieht deinen Alltag und zwar jede Minute. Und dieses Zeugnis, dass die Welt erkennt, dass Christus gesandt wurde, beginnt in deiner Ehe und in deiner Familie. Und dieses Zeugnis einer gut funktionierenden christlichen Ehe spricht heutzutage so eine laute Sprache nach außen hin, weil die Welt das fast komplett verloren hat und im tiefsten Chaos versinkt, was Ehe und Familie betrifft. Der Spirit dahinter, der Geist dahinter ist der Geist des Antichristen, ist der Geist des Humanismus. Und der Geist des Humanismus hat eine Auswirkung, Rebellion. Rebellion gegen Gott und gegen seine Gebote und gegen seine Schöpfungsordnung. Und deswegen siehst du so viel Chaos jetzt hier auch in diesem Bereich. Deswegen müssen wir zurückkehren zu einer gesunden, göttlichen Ordnung. Und was wir hier besprochen haben, was Ehe und Familie betrifft, und heute jetzt über Kinderziehung spricht Paulus in den nächsten Versen, das sind so die Kernpunkte von göttlicher Ordnung für Ehe und Familie. Und du kannst das noch erweitern, du kannst ins Detail gehen, aber es ist wichtig, dass du erstmal die Kernpunkte weißt, woran man sich orientieren darf und eigentlich muss. Und des Weiteren ist eine gut funktionierende Familie nach außen hin so ein starkes Zeugnis, und wir haben viele Familien mit mehreren Kindern hier, das ist so ein starkes Zeugnis nach außen, wo die Welt erkennt, hier ist etwas anders wie bei mir, diesen Frieden, diese Einheit, diese Liebe untereinander. Daran sieht die Welt, dass Jesus lebt. Amen. Das sind die Aussagen, wo Jesus gesprochen hat. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ich vom Vater gesandt worden bin. Amen. So, und heute wollen wir mal weitermachen. Über die Kinder geht es jetzt mal. Kindererziehung. Epheser, könnt ihr wieder aufschlagen, wir sind immer noch bei Epheser 5 und wechseln jetzt zu Epheser 6, den ersten vier Versen. In Epheser 5, 22 bis 33 haben wir die ganze Sache mal angeschaut, letztens auch aus dem Petrusbrief. Petrus war ja verheiratet und hat dann auch einiges dazu zu sagen gehabt und immer noch zu sagen. Und jetzt schauen wir mal, was die Kinder und die Erziehung betrifft. Und so beginnt Paulus hier im Vers 1, Kapitel 6, und er sagt zu den Frauen, ordnet euch an Männern unter, ihr Männer liebt eure Frauen. Und dann fängt er an, Anweisungen zu geben für die Kinder. Und er sagt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, lieben, respektieren, ihnen gehorsam sein. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, denn dass es dir gut geht und du lange lebst auf der Erde. Das Gebot für ein Kind ist nur eins. Du sollst deine Eltern ehren, lieben, wertschätzen, respektieren und das bedeutet ihnen gehorchen. Das ist das einzigste Gebot, was im Neuen Testament für die Kinder jetzt drinsteht. Und da ist im Prinzip alles inbegriffen. Letzte Woche nach dem Gottesdienst kam ein Bruder aus der Gemeinde, Familienvater, zu mir und sagte, auch Männer kochen und kochen gern und gut. Ich sagte, natürlich, das ist kein Problem. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Und weil ich letzte Woche gesagt habe, dass Mütter bereiten ihre Töchter auf die Ehebeziehung zu ihren Männern vor, indem sie ihnen das Kochen beibringen und noch ein paar andere häusliche Geschichten. So. Das ist die Aufgabe einer Mutter, ihren Kindern, ihren Töchtern das beizubringen, damit die ihren Ehemännern dann gutes Essen bereiten. So. Bei mir ist es immerhin so und ich bleibe immer noch bei meiner Standard-Grundaussage, obwohl das mancher hier nicht so richtig verstehen kann, aber ich stehe dazu. Ich gehe, wir sind nicht allzu viel ins Restaurant gegangen. So, aber wenn wir mal gegangen sind, habe ich dort ein Problem. nach einer gewissen Zeit fehlt mir diese spezielle Note des Geschmacks, die ich nur bei mir zu Hause finde, bei der Simone. Deswegen gehe ich und ab und zu im Restaurant, aber mir fehlt irgendwas. So. Und das beste Essen kriege ich zu Hause serviert von meiner Frau. Und zwar alles, was sie bereitet. Ne? Und ich habe kein Problem damit. Mir schmeckt das alles sehr gut. Und spätestens dann, als unsere Gastlehrer mal angefangen haben, die sind auch sehr begeistert von ihrem Essen. Die schwärmen, wenn die paar Tage bei uns waren. Und dann fangen unsere Gastlehrer, ich weiß nicht, wer das angefangen hat, hat dann mal angefangen. Oh Herr, danke für das Essen und segne die Hände, die es bereitet haben. Also damit es auch in dieser Form auch weiterläuft. Ne? Ja, und dann hatte ich ja letzte Woche gesagt, dass es für die Väter die Aufgabe darin besteht, ihre Söhne darauf vorzubereiten, handwerkliche Grundfertigkeiten zu beherrschen, um im Haushalt der zukünftigen Familie kleinste handwerkliche Dinge zu erledigen, ohne eine Firma zu bestellen. So, das ist die Aufgabe der Väter. Ja, und da kam letzte Woche ein Bruder zu mir, aber Männer kochen auch und kochen gern. Ich dachte, das ist ja gut, das kannst du auch gerne machen. Ne? Sind auch die besten, die Fernsehkochs sind alles Männer. Ne? Also Männer können sehr gut kochen. So, aber es ist ja nicht die Hauptaufgabe eines Mannes, da ist er in der Regel auf der Arbeit, die Frau ist zu Hause und kocht dann für die Kinder und so weiter. Und übrigens, im Erzgebirge ist ja eigentlich jeder Mann nicht mit Kochen beschäftigt, sondern mit seiner Hauptaufgabe, Holz machen. Ne? Also Holz machen, oder? Die meisten schon. Gut, das überlassen wir natürlich nicht den Frauen. Das ist zu anstrengend und zu gefährlich. Das belassen wir für uns, das Holz machen. Die laden wir dann ein zum Holz stapeln. Da kennen unsere Kinder ein Lied davon singen. Ja, wir haben einen riesen Berg Holz, habe ich schon gemacht, weil wir viel verfeuert haben damals in unserem Kamin. Und ich habe gesagt, wenn ihr nicht frieren wollt im Winter, müsst ihr jetzt mit Holz stapeln. Und dann waren sie mal eifrig beschäftigt. Mehr oder weniger. Wir haben das schon gut gelöst. So, jetzt zurück zu dem Text, damit wir hier in der Spur bleiben. Ne? So, ihr Kindern seid euren Eltern gehorsam in dem Herrn, denn das ist recht. Und sie sollen ihre Eltern ehren, respektieren, ihnen gehorchen und sie lieben. Und darauf liegt eine Verheißung. Das ist das erste oder das einzigste Gebot in den 10 Geboten, worauf eine Verheißung liegt. Dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und im Gegenzug, wenn Kinder in dieser Richtung nicht gehen und praktisch, wenn du deinen Eltern ungehorsam bist und dich ständig dagegen wehrst und rebellierst, dann folgt ein Fluch auf deinem Leben. Und diese Dinge müssen bearbeitet werden. Ja. So, und ich nenne jetzt noch mal 2 Bibelstellen dazu. Sprüche 1, Vers 8. Dort schreibt Salomo in Vers 8, höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Und so sind hier beide Elternteile damit gemeint. Und der Sohn und die Tochter sollten auf die Unterweisung des Vaters hören und die Lehre oder die Belehrung der Mutter nicht verwerfen. Und ihnen gehorsam sein, auf dass es ihnen gut geht und sie lange leben auf Erden. Und ein gutes Beispiel in dieser Hinsicht hat uns Jesus selbst hinterlassen. Er ist ja in allen Dingen unser Vorbild. Und in Lukas 2, 51 war Jesus 12 Jahre alt. Und er ist ja dann mit seinen Eltern nach dem Fest nicht wieder zurückgegangen nach Jerusalem. Sie haben ihn gesucht und sind dann zurückgekehrt, haben Jesus im Tempel gefunden, wie er sich mit den Schriftgelehrten und den Hohepriestern und so weiter dort unterhalten hat. Und sie waren erstaunt über seine Weisheit und Schriftkenntnis. Und dann haben seine Eltern zu ihm gesagt, was machst du hier? Wir haben dich gesucht. Und Jesus sagt, wusstet ihr denn nicht, ich muss im Haus meines Vaters sein. Ja. Und dann hat sich Jesus aber mit 12 Jahren der Autorität von Josef und Maria untergeordnet. Und hier steht im Vers 51, er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, ordnete sich ihnen unter Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Aber Jesus hat da nicht gesagt, ich muss jetzt hier bleiben im Haus meines Vaters, ich muss diese Diskussion mit diesen Schriftgelehrten zu Ende führen, damit die endlich die Wahrheit begreifen oder damit ich in diesem bleiben kann, wozu Gott mich berufen hat, sondern er hat gesagt, okay, ich ordne mich euch unter, Maria und Josef, ich gehe zurück nach Nazareth. Jesus ging mit ihnen hinab und ordnete sich ihnen unter. Und so hat Jesus uns ein Vorbild hinterlassen, auch für Kinder. Wenn du ein langes Leben haben willst als Kind und wenn es dir gut gehen soll auf dieser Erde, dann gehorche deinen Eltern, dann sei ihnen respektvoll gegenüber, achtungsvoll und liebe sie. Amen. Und das in diesem Zusammenhang nicht nur den eigenen Eltern gegenüber, sondern auch allen älteren Personen sollten Kinder mit Respekt, Achtung und Wertschätzung begegnen. Und das ist eine Grundordnung des Wortes Gottes. Du liest dort ganz viele Stellen in der Schrift, dass man die älteren Leute, und wenn es nicht die eigenen Familienangehörigen sind, aber jeden älteren Menschen respektieren, lieben, wertschätzen und anerkennen soll und mit Respekt begegnen. Und das ist eine Grundhaltung, die Gott in seinem Volk eigentlich erwartet, weil es damit bezeugt, wie wir zu Gott, dem Vater, stehen. Und das ist momentan ist es ein sehr starkes Zeugnis nach draußen, wenn deine Kinder in der Öffentlichkeit den Lehrern gegenüber, Autoritätspersonen, dann der Ausbildung gegenüber, Regierungsangehörigen oder höhergestellten Autoritätspersonen mit Achtung, Respekt, Wertschätzung begegnen und Anstand. Das geht so weit, dass du, wenn du im Bus fährst, in öffentlichen Nahverkehrsmitteln, das ist so, wie es üblich war, zu unserer Zeit war das vollkommen normal, wir sind ja viel mit dem Bus, wir hatten ja kein Auto zu Hause, ich war da viel mit dem Bus unterwegs zu meinen Großeltern, wenn da ältere Leute reinkamen in den alten Icarus und meistens waren die Busse hier nach Olpernhau total überfüllt, dann hast du gerade mal den Sitzplatz gekriegt und dann bist du aufgestanden und hast diese alte Oma oder Opa sitzen lassen. Also es war, du konntest dort nicht sitzen bleiben. Das war so anerzogen, das war vollkommen normal. Heutzutage stehen die älteren Personen, klammern sich an ihre Stange und die Jugend macht ihren Spaß und guckt für ihren Handys und keiner steht auf. Wenn du dort als Jugendlicher oder als Kind das machst, was Gott sagt, einfach den, die älteren Personen respektieren, achten, wertschätzen, sagst hier, bitte setzen Sie sich. Das gibt schon ein ganz starkes Zeugnis. Amen. Und so sollte es auch im Familienbekanntenkreis sein, das sollte es auch in der Gemeinde sein, dass Jüngere die Älteren zuerst grüßen. Die Jüngere grüßen die Älteren zuerst. Das sind ganz normale Verhaltensregeln, wie man mit Respekt und Achtung dem älteren Menschen gegenüber umgeht. Und es ist wichtig, dass man unsere Kinder dahingehend erzieht, nicht, dass sie warten, bis man endlich mal von jemandem begrüßt wird, sondern auch in der Gemeinde, wenn man reinkommt, dass die Kinder zu älteren Personen zuerst hingehen und sagen, guten Morgen, schön, dich zu sehen. Das gehört zu diesem ganzen Bereich, den Älteren gehorchen, sie respektieren und wertschätzen. Und auch unsere Kinder erziehen in dieser Richtung, wie sie sich verbal benehmen, wie sie sprechen. Wie sprechen unsere Kinder über ältere Personen und wie sprechen sie zu älteren Personen? Das sollte auch mit Respekt und Achtung und Wertschätzung geschehen. Und wenn es nicht geschieht, musst du dein Kind disziplinieren. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder sich nicht mit ihrer Zunge gegenüber den Eltern vergehen oder älteren Personen. Da liegt kein Segen drauf. Du machst diese Zurechtweisung, wir kommen noch drauf, über Erziehung. Du disziplinierst dein Kind zu seinem Besten, damit es ihm gut geht und es lange lebt auf der Erde. So. Also zu den Kindern schreibt Paulus jetzt nicht viel mehr. Im Kolosser 4 greift er das ganze Thema auch nochmal auf und er schreibt auch, in Kolosser 3, da schreibt er auch nichts anderes über die Kinder, als nur, dass sie ihren Eltern gehorsam sein sollen, sie wertschätzen, respektieren, anerkennen und die Eltern lieben. Und das ist alles. Wie gesagt, letzte Woche hat mich schon ein Bruder angesprochen, die Liste für die Männer ist so lang. Die Liste für die Frauen ist so klein. Und die Liste für die Kinder ist nur ein Gebot. Also wer Haupt sein darf in Augen Gottes, der hat auch die höchste Verantwortung, hat auch die längste Liste abzuarbeiten. Das gehört zu dieser Verantwortung als Ehemann und Vater dazu. Und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt. Jetzt geht es um die Kindererziehung. Und so macht Paulus weiter im Vers 4. Wieder nur ein Vers, aber da hat es absolut in sich. Und so sagt Paulus, ihr Väter, reizt oder provoziert eure Kinder nicht zum Zorn, zur Wut, zur Erbitterung, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In Kolosser 3,21 nimmt Paulus das auch und er sagt, ihr Väter, provoziert, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht mutlos werden. Und das ist aber alles das sind verschiedene Reaktionen, aber die alle in einem Kind ablaufen, nämlich Zorn, Erbitterung und Mutlosigkeit, also Entmutigung, wenn die Kinder nicht richtig erzogen werden. So, und wer trägt hier wieder die Verantwortung, die Hauptverantwortung? In Sprüchen war es erwähnt noch so, in Sprüche 1, Vers 8, mein Sohn, höre auf die Unterweisung des Vaters und nimm dir zu Herzen die Lehre deiner Mutter. So, Paulus greift wieder nur die Väter heraus und sagt, ihr Väter seid verantwortlich für die Erziehung eurer Kinder. Ihr Väter tragt die Hauptverantwortung über das Wohlergehen und die Erziehung eurer Kinder. Obwohl die Frauen ja die meiste Zeit mit den Kindern zu Hause sind und den Großteil der Erziehungsarbeit leisten zu Hause, Hochachtung, Wertschätzung für alle, die das alles so bewältigen in ihrem Alltag. Aber die Hauptverantwortung für die Erziehung der Kinder trägt der Vater, weil er das Haupt ist. Und weil er der Familie vorsteht. Und deswegen spricht Paulus jetzt nur die Männer und die Väter an und sagt, ihr Väter, wenn ihr eure Kinder provoziert, wenn ihr sie nicht in der göttlichen Art und Weise erzieht, sodass die Kinder mit Wut, Zorn, Erbitterung und Mutlosigkeit reagieren, dann macht ihr was verkehrt. Dann erzieht ihr eure Kinder nicht in Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, wie Kinder reagieren, ist immer das Resultat, wie ihre Eltern mit ihnen umgehen. Und speziell wieder auf den Vater bezogen. Sicher haben Kinder unterschiedliche Charaktere, das ist alles aber da inbegriffen. Weil die einen Kinder reagieren mit Zorn, wenn sie provoziert werden, nicht in dieser Art und Weise, wie der Herr uns erzieht, erzogen werden. Sie reagieren mit Zorn, sie werden bitter, sie lehnen sich gegen die Eltern letztendlich auf. Oder sie werden mutlos und niedergeschlagen und geben auf und haben schon in jungen Jahren Anflüge von Depressionen, keinen Lebensmut mehr und so weiter. Und die Hauptaufgabe wiederum liegt beim Vater, die Kinder entsprechend der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Also ihr Männer merkt, die Liste für die Väter wird immer länger, ne? Aber es ist gut so, weil Gott uns als Väter in eine Autoritätsposition gesetzt hat in der Familie, dass wir als Väter den Vater im Himmel, unserer Familie, speziell den Kindern gegenüber repräsentieren. Genau wie Christus, wir Christus repräsentieren gegenüber der Ehefrau und die Ehefrau wie die Gemeinde zu Christus, repräsentieren wir als Väter den Vater, Gott, gegenüber unseren Kindern. Und das war das ganze Thema auch über am Freitag zum Grundlagenkurs von Ablehnung zu Annahme. Da gehe ich jetzt nicht nochmal speziell drauf ein. Wer dort dabei gewesen ist, der weiß bestimmte Punkte, was ich da gesagt habe, die kommen heute wieder. Ja, weil Zorn, Erbitterung, letztendlich Rebellion, Auflehnung und Mutlosigkeit ist ein Resultat von einer nicht gottgemäßen Erziehung und bringt ein Kind in eine Stellung, wo es in ihrem Herzen Ablehnung empfindet. Und das Ablehnungspotenzial wird immer größer. So, jetzt schauen wir uns das mal an, der Reihe nach, dass wir und mal dahinter steigen, was sagt denn Paulus hier? Mit dieser Aussage einfach nur, ihr Väter provoziert eure Kinder nicht zum Zorn, dass sie nicht mutlos werden und dass sie nicht erbittert werden. Und wir gehen dann weiter. dann hast du nicht allzu viel in der Hand, was du damit anfangen kannst. Wir wollen mal das untersuchen, was meint Paulus eigentlich hier damit? Was meint er, wenn Väter ihre Kinder provozieren, dass in ihnen Zorn, Wut und Erbitterung und Mutlosigkeit entsteht? Was macht denn dann ein Vater falsch? Diese Verhaltensregeln oder diese Reaktion eines Kindes, Zorn, Wut, Bitterkeit, das kommt bis hin zu Hass und Rebellion, Mutlosigkeit, das entsteht, wenn ein Kind diszipliniert, zurechtgewiesen wird, gezüchtigt wird, ohne Liebe, Annahme und Bestätigung. Das heißt, wenn die Väter schon ihre Rolle als Erzieher wahrnehmen und die sehen, die Kinder haben Grenzen überschritten und sie disziplinieren das Kind, sie züchtigen das Kind und sie weisen das Kind zurecht, ohne dass das Kind in seinem Herzen diese Annahme, die Liebe und die Bestätigung des Herrn empfunden hat. Also Zurechtweisung, Züchtigung ohne Liebe und Bestätigung. Das bringt in deinem Kind eine Haltung hervor, dass es sich abgelehnt fühlt. Es reagiert mit Erbitterung bis hin zu Zorn und aus diesem wird Rebellion. Und genauso ein Kind, was dann mit Mutlosigkeit, weil der Charakter mehr introvertiert und schwächer ist, reagiert, entwickelt eine innere Rebellion und eine innere Frustration und es kommt an einem bestimmten Punkt, meistens im Teenie-Alter, entlädt sich das Ganze. Wenn es dann groß genug ist, um sich zu wehren, entlädt sich das mit einer Wucht und die Eltern wundern sich, wo kommt das her? Also Disziplinierung, Zurechtweisung ohne Liebe bringt Rebellion hervor. Rebellion ist immer das Endresultat. Das Kind wird anfangen, spätestens im Teenie-Alter gegen seine Eltern zu rebellieren und sie im schlimmsten Falle zu hassen. Und wir bleiben aber mal bei Rebellion. So. Und dieses Kind verweigert dann jede Disziplinierung. Weil es ist immer damit verbindet, ich werde geschlagen, ich werde misshandelt für die kleinsten Vergehen und ich mache mich jetzt zu und ich wehre mich jetzt dagegen. Es hat keine Liebe empfangen. Kinder mit Rebellion, sie verweigern Disziplin, sie verweigern sich gegenüber jeder Autoritätsperson bis hin zur Regierung. Deswegen habe ich gesagt, was heute so abgeht im Land, was diese ganzen Geschichten mit der Politik betrifft, wo der Herr mich mal nachts geweckt hat und hat mir zigmal diese Bibelstelle genannt. Na? Man soll die Regierung achten und sie anerkennen. So. Das heißt, du musst den Mittelweg heutzutage wählen zwischen Staatshörigkeit und wo das hingeführt hat, wissen wir ja vom Dritten Reich oder im Kommunismus, und man muss den Mittelweg wählen zwischen Rebellion. Und der göttliche Weg ist da mitten. Prüfen, was ist der Wille Gottes? Entspricht es dem Willen Gottes? Dann kannst du das mitmachen. Widerspricht eine Regierung dem ganz klar formulierten Willen Gottes in seinem Wort, sollst du ihr nicht gehorsam sein. Ganz klar, weil es gibt eine Regierung über unsere Regierung und es ist Gott. Wenn unsere Regierung gegen die Gebote Gottes verstößt, sollst du Gott gehorchen, nicht den Menschen. So. Und das hätten müssen viele Christen im Dritten Reich praktizieren, da wäre es vielleicht nicht so zu diesen flächenweiten Ausbreitungen des Dritten Reichs gekommen und dass sie ihre Hakenkreuz vorne auch in der Schobacher Kirche hängen hatten und dann Heil Hitler in den Kirchen gesungen haben, mein Messias. Ne? So. Und das ging dann zu weit. Das ist Staatshörigkeit und dazu fordert uns die Schrift nicht auf. Die Schrift fordert uns auf, der Regierung untertan gehorsam zu sein, bis zu dem Maß, wie es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Aber man muss sich auch hüten vor Rebellion. So, es verweigert diese Kinder in Rebellion, die verweigern jede Autoritätsperson, auch in der Schule, den Lehrern, geistlichen Leitern und älteren Menschen verweigert es die den Gehorsam und die Anerkennung und die Wertschätzung. Und daraus folgt, es verweigert sich gegenüber der Autorität Gottes. Weil jeder Vater repräsentiert Gott im Vater Und jedes Kind bezieht seine Vaterbeziehung, sein Vaterbild von Gott aus der Beziehung, was es mit seinem eigenen Vater hatte. Und wenn der eigene Vater nicht Gott repräsentiert, der Vater, wie er wirklich ist, und nur mit Strenge und Härte reagiert, dann hat dieses Kind nur ein Bild von Gott, dem Vater, der auf seinem Thron sitzt und nur mit der Zuchtrute in der Hand und beim kleinsten Vergehen von oben her, bumm, eins auf die Finger gibt. So. Und dieses Kind, wenn es Christ wird, kann keine Beziehung zu Gott, dem liebenden Vater, aufbauen, weil immer das irdische Vaterbild dazwischen steht. Und das muss in der Seelsorge aufgearbeitet werden, zurück von Ablehnung zur Annahme. Dieses Thema ist so wichtig und so, dass ich das auch in diesen, wer dabei war, hat es gekriegt. Ich habe diese ganze, wenn du das nachhörst, ich muss es eigentlich euch empfehlen, weil jede Form von Ablehnung birgt in, oder hat in dir eine offene Tür für den Feind, für Dämonen. Jede Tür, die noch in uns ist, wo Ablehnung nicht geheilt ist, wo noch Dinge da sind, das ist ein Prozess, um heil zu werden, ist eine offene Tür, wo Dämonen eindringen können, dich zerstören, deine Ehe zerstören, deine Familie zerstören, die Gemeinden zerstören, dein Umfeld zerstören. Deswegen musst du heil werden von Ablehnung und deswegen habe ich das sehr ausführlich gemacht. Du kannst das alles nachlesen und wenn das nicht reicht, da hinten, ich druck das dann zu Hause nach, weil der Drucker ist jetzt momentan hier nicht einsatzbereit. Meldet euch. Aber arbeitet es durch. Wir müssen frei werden von diesen Dingen. Weil ein Kind, wie gesagt, in Rebellion verweigert dann auch jeglichen Gehorsam Gott gegenüber. Und das ist kreuzgefährlich. Weil da geht es ja ums ewige Leben. So, das ist die eine Seite. Nochmal zurück. Wenn Kinder gezüchtigt, zurechtgewiesen, diszipliniert werden, ohne eine tief sitzende Annahme, Liebe und Bestätigung des Vaters zu empfangen, dann entsteht daraus Rebellion. So. Aber genau das Gegenteil erzeugt auch Rebellion. Und das muss man mit dazu sagen. Das heißt, wenn Kinder geliebt, gewertschätzt werden, Anerkennung empfangen von ihren Vätern, aber keinerlei Grenzen gesetzt wurden, bekommen und nicht erzogen, nicht diszipliniert werden, nicht unterwiesen werden, sie bekommen keine Grenzen, entsteht in dem Kind genau dasselbe. Rebellion. Weil ein Kind ohne Grenzen wird genauso rebellisch, es wird sich verweigern, auch gegen Autoritätspersonen, wird sagen, ich konnte ja machen, was ich wollte. Ich konnte mein eigenes Leben leben. Meine Eltern haben mich nie diszipliniert, die haben mich nur, ist schon alles gut. Und dieses Kind wird sich auch Gott dem Vater nicht unterordnen. Es wird genauso rebellieren wie das andere, was mit Härte und Strenge ohne Liebe erzogen wurde. Nochmal auf den Vorn. Härte, Strenge ohne Liebe bringt Rebellion hervor. Liebe, Annahme, ohne Grenzen, ohne Disziplinierung, bringt genauso Rebellion hervor. Rebellische Kinder, die wollen nicht eingeengt werden, sie akzeptieren keine Grenzen und sie verweigern jegliche Disziplin, sie verweigern jeglichen Gehorsam. Und daraus folgt ja laut der Schrift ein Fluch. Diese Kinder, rebellische Kinder, weigern sich auch, die Autorität des Wortes Gottes anzuerkennen und danach zu erleben. Und sie haben die Grundhaltung, ich will mein eigenes Leben leben und mir von niemand reinreden lassen. Und sie sind unbelehrbar. Und das ist auch die Wurzel von dieser schädlichen Richtung von Lehre in Gemeinden, was schon Steve Hill gesehen hat, als er noch lebte. In dieser Vision von dieser Lawine, von dieser falschen Lehre, die schichtenweise über die Welt geht. Und diese Vision hatte er schon von etlichen Jahren. Und diese falsche Lehre, die jetzt immer mehr an Gemeinden greift, spricht genau das an in den Menschen. Man lässt sie in Ruhe mit ihren inneren Aggressionen, Rebellionen, Unbelehrbarkeit und Widerstand Gott und seinem Wort gegenüber. Man redet ihnen ein, sie sind Christ, sie sind errettet und man sagt ihnen nur, dass Gott sie liebt und dass er gnädig ist. Aber man lässt diese andere Seite, der Strenge und der Erziehung Gottes vollkommen beiseite. Damit gewinnt man natürlich viele Menschen, aber man führt sie geradewegs in die Hölle. Weil in ihnen diese Rebellion, die im Menschen drinsteckt, die raus muss, die Gott eigentlich raus erzieht durch sein Wort und durch seinen Geist, man lässt die Leute in dieser Grundhaltung von Rebellion und Stolz. Ich hatte sogar mal einen Bosser aus Texas gesagt, jetzt dieser Tage, in Texas gibt es die meisten Megachurches von Zehntausenden von Leuten da. Der Gottesdienst geht bloß eine Stunde, aber es sind Zehntausende Leute. So. Und er sagt, dort, wo es die Massen hinzieht, er hat keine Megachurch, dort, wo es die Massen hinzieht, wird das Fleisch befriedigt. Weil dort zieht es die Massen hin. Das Fleisch des Menschen wird dort nie angesprochen. Dieses Fleisch der alten Natur, diese alte Natur des Adam, diese Rebellion, die drinsteckt, dieses, wo das Wort mal richtig reinschneidet, es überführt und den Menschen zur Gerechtigkeit Gottes bringt, das wird dort nicht gepredigt, nicht gelehrt. Man lässt die Leute in ihrem Glauben, sie sind errettet und alles ist gut. Wo es die Menschen Massen heutzutage hinzieht, dort wird das Fleisch befriedigt. Und Paulus nennt das, daraus kommt der große Abfall, bevor Jesus zurückkommt. Das ist die Wurzel darunter. So, deswegen ist es wichtig, unsere Kinder zu erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn, wie Paulus hier schreibt. Und was meint er damit? Das Wort, was hier mit Zucht übersetzt wird, bedeutet erstmal Unterweisung, Erziehung, Übung, Disziplin und zum Schluss Züchtigung. Also es umfasst das, was wir mit dem deutschen Begriff Erziehung beschreiben. Und in dieser Wort Erziehung ist inbegriffen, ich wiederhole nochmal, erstens Unterweisung. Du kannst kein Kind erziehen, wenn du es nicht unterwiesen hast. Also das Kind steht dann hin, wofür züchtigst du mich jetzt? Wofür bestrafst du mich? Ich weiß ja gar nicht, was hier los ist. Also der erste Punkt ist ganz klare Unterweisung. Übung, also du musst mit dem Kind diese Dinge einüben und dann auch disziplinieren und züchtigen. Und das ist die Hauptaufgabe von den Vätern. Die Mütter machen das ja schon meistens gut, darum erwähnt die Paulus nicht. Aber die Väter tragen die Hauptverantwortung dafür. Machen wir erstmal mit diesem Begriff weiter. Und das wird hier mit Zucht oder Züchtigung übersetzt bei Paulus, aber das beginnt mit Unterweisung, Einübung, Disziplin und Züchtigung, wenn es nicht funktioniert. Eine Bibelstelle dazu, 1. Mose 18, Vers 19. Und hier gibt Gott dem Abraham, dem Urvater von Israel, gibt er Unterweisung mit, die er seinen Kindern weitergeben soll. Weil viele sagen, die Gebote und die Tora und die Gesetze sind erst auf dem Berg Sinai bei Mose gegeben worden. Stimmt nicht. Auf dem Berg Sinai gab es die 10 Gebote. Aber Tora bedeutet Weisung des Vaters. Und das hat Gott mit Abraham getan, weit vor dem Gesetz. So, 1. Mose 18, Vers 19, und Gott sagt, ich habe Abraham ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Recht, Gerechtigkeit üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und hier sagt Gott, ich habe Abraham, Abraham wurde er Freund genannt, mit ihm hat er das Volk Israel gegründet, und Gott hat dem Abraham Weisung gegeben, den Weg des Herrn zu bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Segen auf ihn und seine Nachkommen kommen kann. Denn Gehorsam bringt Segen hervor, Ungehorsam Fluch. Und damit es seinen Kindern nach ihm gut geht, also dem Isaak und Jakob und so weiter und den 12 Stämmen Israels, hat Gott dem Abraham gesagt, er soll seinen Kindern und seinen Kindeskindern und seine Enkel sollen dann wieder ihren Kindern die Wege des Herrn lehren, die Gott der Vater Abraham gelehrt hat. Das heißt, Gott der Vater ist ja ein Vater und er hat den Abraham unterwiesen in den Grundsätzen des Reiches Gottes, in den Grundsätzen der Tora, der Gebote Gottes. Wie gesagt, Tora heißt Weisung des Vaters. Und dann hat er von Abraham erwartet, dass er das seinen Kindern weitergibt und seinen Kindeskindern, damit der verheißene Segen auf ihn und seine Nachkommen kommen kann. Versteht ihr jetzt den Sinn dahinter, warum Paulus sagt, ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam, damit es euch gut geht, Segen kommt und ihr lange lebt auf Erden. Das ging schon bei Abraham los. In den 10 Geboten kam es etliche 100 Jahre später. Aber das Grundprinzip ist dasselbe. Dieser Gehorsam bringt vollen Segen in das Leben eines Kindes. Gott kann ihn austeilen. Das heißt, Gott teilt seinen Segen nicht an rebellischen Menschen aus. Dann hält er das zurück. Da folgt ein Fluch. Gut, dann macht Paulus weiter. Zieht eure Kinder auf in der Ermahnung des Herrn. Und das bedeutet, in der Ermahnung des Herrn, wie der Herr uns ermahnt und erzieht, wie es dem Herrn entspricht. Das heißt, wie Gott der Vater uns als seine Kinder erzieht, so in der Art und Weise sollten wir unsere Kinder erziehen. Das bedeutet erstmal für einen Vater, dass er selbst frei ist von Ablehnung, dass er selbst frei ist von Rebellion, denn nur das, was du hast, kannst du deinen Kindern weitergeben. Deswegen, wie gesagt, das Thema von Ablehnung zur Annahme ist für die Väter hundertprozentig wichtig. Du musst selber frei werden. Und nicht jede ungehorsame Tat oder Regung deines Kindes sofort auf dich selbst beziehen, dass es dich damit nicht akzeptiert, sondern du musst frei sein von Ablehnung. Du als Vater musst vollkommen frei sein von Rebellion. Gott und den Menschen gegenüber. So, jetzt schauen wir uns Väter, wir schauen uns das mal an, ins Detail, was Paulus hier beschreibt. Erziehen, wie der Herr uns erzieht. Und dann gehen wir rein in Römer 11, Vers 22. Dort beschreibt uns das Wort, wie Gott uns als Menschen erzieht und gibt uns dort ein klares Muster. Römer 11, 22. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, und die Güte aber gegen dich, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Hier werden zwei Begriffe erwähnt, wie Gott uns erzieht als seine Kinder, nämlich Güte und Strenge. Und Güte ist Liebe, Annahme, Bestätigung, aber einfach gut sein. Gott, der Vater, ist gut und er erwartet von uns Vätern, dass wir unseren Kindern gegenüber auch mit Güte begegnen. Alle Zeit, dass wir unseren Kindern gegenüber gut sind, mit Güte, Liebe, Bestätigung, Annahme begegnen, auch wenn sie mal gegen uns rebellieren. Wir müssen uns als Väter diese Grundhaltung von Liebe und Güte wie Gott bewahren. So, und der zweite Begriff, der hier erwähnt wird, ist der Begriff Strenge. Weil Gott erzieht uns mit Strenge und deswegen müssen wir auch von Gott lernen, unseren Kindern mit Strenge zu erziehen. Warum die Strenge? Hier steht's: Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, bezieht sich auf Israel und wurden rausgenommen aus dem Ölbaum, damit wir eingepropft werden. Und so kannst du auch aus dieser Stelle herausnehmen, dass man aus dem neuen Bund genauso wieder rausfallen kann. Diese Stelle, nur diese Stelle, es gibt noch viel mehr, die beweisen, dass man einmal errettet, nicht immer errettet ist. Hier steht am Ende, wenn du nicht in seiner Güte bleibst, wirst auch du abgehauen werden. Und das ist so deutlich. Also wir brauchen schon eine gewisse Ehrfurcht vor Gott, dass wir uns von ihm erziehen lassen. Die Güte ist klar und die Strenge gegen die, welche gefallen sind. Und was hier mit gefallen gemeint ist, Gott hat klare Grenzen gesetzt und diese Menschen haben diese Grenzen bewusst übertreten und sind in der Übertretung geblieben. Und es ist die Liebe und Güte eines Vaters, ein Kind, was über die Grenzen drüber hinausgetreten ist, nicht weiter in diesem rebellischen Grundmodus weiterzubelassen, sondern Strenge setzt ein klares Zeichen, damit es wieder zurückkommt und innerhalb dieser Leitplanken läuft. Amen. Deswegen erzieht Gott uns mit Strenge und deswegen müssen wir unsere Kinder mit Strenge und Disziplin erziehen, wenn sie die Grenzen überschreiten. Ansonsten bringt das in dem Kind Rebellion hervor. Und diese Strenge ist zu unserem Besten. Amen. Weil Gott lässt uns als Menschen, als seine Kinder, zwischen zwei Leitplanken laufen. Und genauso müssen wir unseren Kindern Leitplanken setzen. Güte und Strenge. Oder Grenzen, ich sag mal Grenzen setzen. Güte und Grenzen. Und innerhalb dieses Bereichs hat ein Kind alle Freiheit, sich zu bewegen. Und da musst du auch nicht disziplinieren ständig, sondern wenn es sich innerhalb dieser Grenzen bewegt, die du ihm setzt und mit Güte begegnest, dann unterweise es, lehre es, lass es üben und lieb es einfach. Aber sobald wie ein Kind diese gesetzten Grenzen übertreten hat, musst du sofort anfangen zurechtweisen, disziplinieren und züchtigen. Wenn du das Kind weiterlaufen lässt, entwickelt es sich zu einem Rebell. Und Rebellen ernten keinen Segen, sondern Fluch. Und du disziplinierst dein Kind zum Besten, so wie Gott uns zum Besten mit Strenge begegnet. Ist ein ganz simples Beispiel, wenn du draußen mal auf so einer Bergstraße im Himalaya, wo wir unterwegs waren, also da gibt es ja wirklich die Leitplanken, die waren manchmal sehr abenteuerlich, aber hier und da gab es schon welche. Und dann ging das ja wirklich 100 Meter in die Tiefe. So, und dann, wo wir da unten waren, wisst ihr, und dann fahrt ihr ja wirklich, jeder Fahrer will dort beweisen, dass er der Beste ist. Vor jeder Kurve, die fast rechtwinklig um die Ecke geht, wird erstmal gehupt, dass der entgegenkommende Verkehr auch weiß, jetzt komme ich, weil, und dann schmettert die mit einer Geschwindigkeit um die Kurve und runterzu genauso. So, und uns ist wirklich schlecht geworden. Mir ist noch nie schlecht geworden im Auto, aber dort schon. Und runterzu war das noch heftiger. Und dann guckst du da, ich saß am Fenster, und dann guckst du da und siehst da unten weit, unten ein paar hundert Meter tiefer diesen Fluss. Du siehst diesen Abhang und da schafft es immer gerade noch so, um die Kurve zu kommen, weißt du? Und in diesem Moment bist du sehr dankbar für die deutsche Erfindung einer Leitplanke. Und dass die deutschen Leitplanken auch wirklich was aushalten. So, und genauso ist es im geistigen Leben. Du musst dankbar sein für die Leitplanken, die Gott uns setzt. Und ein Kind muss dankbar sein für die Leitplanken, die der Vater seinen Kindern setzt. Weil innerhalb dieser Leitplanken ist Sicherheit, ist Segen. Weil sobald wie du doch mal versuchst, darüber weg, dann geht's bergab. Die sind zu unserem Besten gesetzt, die Leitplanken. Und ich möchte euch, dass wir das nochmal richtig verstehen, warum Gott mit Strenge reagiert zu unserem Besten, wenn wir unsere Grenzen übertreten. Weil Gott viel weiter schaut. Und wir müssen frei werden von jedem Restbestand des humanistischen Geistes in uns. Und deswegen müssen wir das Wort Gottes so hören, wie es geschrieben steht. Weil ein humanistischer Geist widersetzt sich der Autorität Gottes und seines Wortes und sortiert viele Dinge aus, weil es ihm nicht passt. Und die Dinge, die dem Menschen nicht passen, die nehmen wir jetzt genau mal rein. Und wenn du diese Schriftstellen hörst, wirst du erkennen, warum Gott züchtigt, warum Gott zu unserem Besten uns diszipliniert, damit wir nicht in diesen Abhang runterrauschen und warum er uns Leitplanken setzt in seinem Wort. Hebräer 12, ab Vers 5. Da hatte ich schon am Freitag mit angeschnitten, aber das ist ein Vers, den sollte man mal ruhig mit mehr hochholen, dass er das andere ganz klar ausbalanciert, weil das gehört zu unserer geistlichen Identität in Christus dazu. Ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung. Und da, Züchtigung, was haben wir vorhin gesagt? Das bedeutet Unterweisung, Übung, Training, Disziplin bis hin zur Züchtigung. Verwirf nicht die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es ist Gottes Liebe, wenn wir gezüchtigt oder unterwiesen und diszipliniert und zurechtgewiesen werden. Und das muss erstmal rein in unser Herz, dass wir das auch verstehen. Deswegen verwendet der Schreiber hier so viele Verse darauf. Wenn ihr Züchtigung erduldet, Vers 7, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, seine Söhne, so seid ihr unecht und keine Söhne. Das heißt, wenn wir von Gott nicht zurechtgewiesen, nicht unterwiesen, nicht zurechtgewiesen, nicht diszipliniert werden, dann sind wir nicht seine Kinder. Wenn du keine Überführung des Heiligen Geistes erlebst, wo Gott dich mal zurechtweist durch den Heiligen Geist, dann muss man sich echt fragen, bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Die Bibel sagt, dann ist man es nicht. Weil jeder Sohn wird von seinem Vater Gott, also geistlicher Sohn, zurechtgewiesen und gezüchtigt. Und wenn ihr es nicht habt, seid ihr unecht und keine Söhne. Wörtlich steht dort, dann seid ihr Bastarde. Klingt so komisch, das Wort, aber das Bastard ist aus dem damaligen griechischen Sprachgebrauch ein uneheliches Kind, was ein reicher Mann hervorgebracht hat außerhalb seiner Ehe. Na, die Reichen des damaligen Vorderen Orient, die hatten ja einen ganzen Hausstaat. Ne? Die hatten dann viele Menschen in ihrem Haushalt. So. Dann hatten die natürlich eine Frau oder mehrere, wir gehen mal von einer aus, so, und dann hatten die leibliche Söhne innerhalb einer Ehebeziehung. Dann hatten die aber teilweise noch Kontakte zu Sklavinnen, Konkubinen und anderen Damen außerhalb der Ehe. Und die daraus entstandenen Kinder nannte man Bastarde. So, also ich nenne es mal abgemildert uneheliche Kinder. So. Und dieser reiche Herr hat sehr viel, damals gab es ja keine staatliche Schulpflicht, und dass die Schulausbildung vom Staat unterstützt wurde. Damals musste die Schulausbildung alles finanziert werden von den Eltern. So, und das konnten sich nur die reichen Familien leisten. Und dieser reiche Herr hat diese Erziehung nur seinen leiblichen Söhnen bezahlt und nicht den Außerehelichen. Die sind dann meistens verstoßen worden, die hatten es ganz schlecht in der damaligen Gesellschaft. Die sind so auch wieder als Sklaven oder irgendwas aufgewachsen. Die hatten nie die Möglichkeit, irgendwie eine Ausbildung zu bekommen. So, und das ist damit gemeint, dass Gottes Erziehung ist zu unserem Besten. Er bezahlt für unsere Erziehung, für seine Söhne. Er bezahlt nicht für die Unehelichen. Und deswegen fordert uns das Wort auf, wir sollen dankbar sein für jede Zurechtweisung, wir sollen dankbar sein für jede Züchtigung des Herrn. Hier geht's weiter. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen oder respektierten sie. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister, also Gott, unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für jeden wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Gott aber zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Die Erziehung Gottes bedeutet, dass wir innerhalb der Leitplanken bleiben. Und weiter unten steht dann, ohne Heiligung wird niemand Gott den Vater sehen. Diese Erziehung des Vaters ist dazu da, dass wir ihn in Ewigkeit sehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Alle Züchtigung, Vers 11, aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, das ist ja klar, das gefällt ja niemand, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Das heißt, Züchtigung bringt als Frucht Friede hervor. So, Jetzt wissen wir, warum Gott uns mit Strenge erzieht, warum er Grenzen setzt. Und noch ein schärferes Beispiel sagt uns die Schrift hier in Hebräer 10. Und das betrifft alles Christen. Und zwar die, die die Leitplanke mutwillig übertreten haben und allen Überführung des Geistes und zur Rechtweisung ihres himmlischen Vaters in ihrer rebellischen Grundhaltung widerstanden haben. Und da sagt Hebräer 10, denn wenn wir mutwillig weitersündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneifer des Feuers, das die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen ja den, der spricht, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist genauso dein Vater. Es ist der gütige, liebe Gott im Himmel. Und genauso sagt er von sich, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und beides musst du zusammenkriegen. So siehst du seine Güte und seine Strenge. Und das Gottesbild ist das, was uns die Schrift vermittelt. Weder der auf dem Thron sitzt mit der Rute und ständige Übertretung sofort bestraft, das stimmt nicht. Hier steht, wer mutwillig weitersündigt, wer in seiner rebellischen Grundhaltung weiter drin bleibt, der hat nur noch eins zu erwarten, das Feuer des Gerichts. Und schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn wenn wir, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, nachdem wir errettet worden sind, mutwillig weiterleben wie vorneweg, mutwillig sündigen, uns jeglicher Ordnung Gottes widersetzen, gibt es keine Vergebung mehr. Vergebung gibt es nur für die, die ihre Sünden bekennen und lassen. Aber wenn wir sagen, ich bin errettet, aber jetzt kann ich weiterleben wie bisher und mutwillig weiter in unseren Sünden weitermachen und unser Lebensstil überhaupt nicht verändern, dann bleibt keine Erlösung mehr übrig, kein Opfer für die Sünden. Und heutzutage lehrt man den Leuten, dein persönliches Verhalten, wie du lebst auf der Erde, hat keinen Einfluss oder keine Beziehung auf dein Verhältnis zu Gott, dem Vater. Wo kommen solche Aussagen her? Natürlich nicht aus der Schrift. Die kommen von da unten. So, die Schrift ist sehr klar in diesen Dingen. Und das, diese Schriftstellen in Hebräer 6, das bildet für uns als Christen so eine Leitplanke. Und das ist uns zur Warnung gesetzt, wenn wir mutwillig weiter sündigen, mutwillig weiter in unserer rebellischen Grundhaltung bleiben, uns einfach nicht ändern wollen. Dann treten wir den Sohn Gottes mit Füßen, der ja für unsere Sünden gestorben ist, und erachten das heilige Blut von ihm für gemein, also für, naja, Blut Jesu, das wäscht mich schon wieder rein, wenn ich sündige. Und du schmähst den Geist der Gnade. Das heißt, mein Schmähen bedeutet, man beleidigt den Heiligen Geist. Und hat nicht Jesus selbst gesagt, dass es eine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt? Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und die Sünde gegen den Heiligen Geist hat hier keiner begangen, sonst wärst du nicht hier, besteht aus zwei Grundbausteinen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet, wenn du das Wirken des Heiligen Geistes als dämonisch bezeichnest, das war bei Jesus der Fall, und da kannst du schon ein ganzes Stück die Berliner Erklärung mit einordnen, wo genau das Wirken des Heiligen Geistes als Geist von unten und dämonisch bezeichnet wurde. Und das andere, wo die Schrift drüber spricht, den Geist der Gnade schmähen, hier steht beleidigen im Urtext, ist, wenn du mutwillig weiter sündigst. Und damit beleidigst du den Heiligen Geist, der beständig drauf aus ist, dich zu warnen, dich zu erziehen. Denn du hast ja den Erzieher in dir, der sagt, wenn du die Leitplanke übertreten hast, kehr um. Du sagst, nee, ich mache so weiter, ich will mich nicht ändern. Das heißt, bewusst weiter sündigen. Und damit trittst du Jesus erneut mit Füßen. Andere Übersetzungen sagen, du kreuzigst Jesus erneut durch mutwilliges Sündigen derer, die bereits ihn angenommen haben. Schlagen wir ihn erneut ans Kreuz. Du trittst den Sohn Gottes mit Füßen und achtest das Blut des Bundes nicht. So, und für solche Menschen bleibt dann, die wird Gott natürlich richten, also mit großem Zorn. Und da bleibt nur noch das Feuer übrig oder es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So, und damit es mit uns nicht so weit kommt, wendet Gott alles auf, alle Stränge, die er aufbringen kann, wenn wir darauf reagieren, um uns abzuhalten, diesen Weg über den Leitplanken in Rebellion weiterzugehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder erziehen in der Unterweisung, Erziehung und in der Ermahnung des Herrn, nämlich so wie der Herr uns erzogen hat, mit Grenzen und mit Liebe. Beides im Gleichgewicht. Ohne Grenzen, Liebe ohne Grenzen, Rebellion, Grenzen ohne Liebe, ebenso Rebellion. Versteht ihr, dass das Ganze, wie Gott uns zurechtweist, manchmal kann das schon echt krass sein, wie Gott uns züchtigt. Aber das macht er nur aus Liebe, damit wir nicht diesen Abhang hinunterstürzen, wo es kein Zurück mehr gibt. Amen. Es ist Liebe. Züchtigung ist Liebe. Zurechtweisung ist Liebe. Aus der richtigen Grundhaltung. So, jetzt haben wir uns auch wirklich verstanden, warum die Strenge Gottes notwendig ist und warum wir unsere Kinder auch mit Strenge erziehen dürfen oder müssen eigentlich. So, ich will dir jetzt mal 5 Punkte vorne ranschreiben. Und das betrifft, ich würde das jetzt mal so sagen, dass es nicht nur die Väter betrifft, sondern auch die Mütter. Also bei mir zu Hause war es so, also ich war ja auch viel unterwegs tagsüber. Ich habe da, wo ich nach Hause gekommen bin, dann gab es mal ein paar ernste Sachen zu regeln. Da habe ich dann eingegriffen. Aber sonst hatte Simone wirklich den Hauptteil der Erziehung übernommen, weil ich fast nicht zu Hause war in der Woche. Und dann mit Gemeinde war es dann noch extremer. So. Aber es, wenn sie schlechte Zensuren hatten in der Schule, in Mathe oder so, dann sind sie der Mama ausgewichen, kamen zu mir. Die habe ich dann meistens unterschrieben. Ich sage, das nächste Mal macht das besser. So. Aber es gab bestimmte Punkte, wo ich gemerkt habe, die gesetzten Grenzen wurden permanent überschritten. Da das in mir aufsteigen, da habe ich gedacht, nur ist Schluss. Und dann habe ich immer hart eingegriffen. Ja. Selber habe ich das ähnlich erlebt. Ich war schon hier und da mal, oh, rebellisch war ja auch jung. Ne? Und wenn ich wirklich meine Grenzen überschritten hatte, ich dachte, ach du liebe Zeit, jetzt geht's in den Keller. Dann nahm mein Vater den, wisst ihr schon hier, ne? Wo man den Teppich ausklopft, weil im gewissen Alter hat die Hand nicht mehr gereicht. Dann ging es in einen tiefen Keller runter, da waren ja solche Türen vom Zweiten Weltkrieg hier, wo der Luftschutzbunker, weißt du, wurde zugemacht. Dann musste ich Buße tun für meine Sünden. Und dann gab es die Züchtigung. Und dann war es wieder gut. Ja, aber ich habe mir das gemerkt. Ich habe diese Sache nie wieder gemacht. Also die schweren Sachen muss dann schon ein Vater dann mal regeln. Du musst natürlich nicht so machen, wie ich es erlebt habe. Aber bei mir hat es geholfen. Ja, das heißt, ich habe das Züchtigung eines Vaters erlebt in diesem Sinne. Und das, muss man so sagen, es wurde dann mir zum Besten. Diese Grenzen habe ich dann eingehalten. Vielleicht habe ich es so gebraucht. Aber eine Sache, die ist immer noch in meinem Herzen drin, die hat mich so geprägt, die mein Vater dann oft erwähnt hat, wenn ich manchmal nicht so das machen wollte, wie er oder meine Eltern das wollten, hat er immer zu mir gesagt, wenn du mir nicht gehorsam sein kannst, kannst du Gott nicht gehorsam sein. Und das sitzt in mir drin, diesen Satz vergesse ich nicht. Und genauso wie diesen anderen Satz, das waren auch so diese Grundaussagen von diesen alten Predigern, wo da gesagt hat, wenn du noch empfindlich verletzt reagierst, hast du noch Hochmut und Stolz in deinem Herzen. Das waren so zwei Sätze, die ich so als Maßstab mitgekriegt habe von ihm. Ich dachte, oh, das ist wirklich die Wahrheit. Gut, Liebe, Gott erzieht uns und wir sollten unsere Kinder auch so erziehen. Und wiederum geht es als erstes um die Väter hier. Und der Punkt 1 ist immer, das Kind muss sich ständig, auch wenn es diszipliniert wird, der Liebe und Annahme des Vaters gewiss sein. Das zweite ist Unterweisung. Also du musst dein Kind klar unterweisen. Unterweisung. Und es muss keine schwammischen, sondern klare Grenzen setzen. Das ist der Punkt 2. Also dein Kind braucht klare Grenzen. Und wiederum spricht die Bibel in den Sprüchen nicht von den Mädchen, sondern spricht in der Regel von den Jungs. Er sagt, ein Sohn, der die Züchtigung verwirft, ne, der ist ein Törichter. Oder dann sagt, ihr Väter züchtigt eure Kinder, solange ihr eure Söhne, solange sie jung sind, dann werden sie wohlgeraten im Jugendalter. Das heißt, die Hauptgrenzensetzung, Mädchen brauchen auch Grenzen, aber ist natürlich auch, wenn du Jungs hast, noch viel wichtiger. Dann musst du als Vater darauf achten, dass diese Unterweisung und diese Grenzen, dass sie eingehalten werden. Du musst das natürlich dann kontrollieren, ne? Auf Einhaltung achten und wenn nicht, dann geht es erstmal mit Zurechtweisung, also verbal, du musst sie mit beim Mund zurechtweisen. Bei unserer Sarah hat es schon gereicht, wenn du sie mal scharf angeguckt hast. Also das hat schon gereicht, um sie wieder auf die Spur zu bringen. Bei den anderen haben wir manchmal auch mal weitergehen müssen. Aber so, Zurechtweisung. Disziplinierung. Und am Ende mache ich noch das Z, steht für Züchtigung, darf man heute nicht mehr so viel drüber sagen, so kürze ich das ja ab. Aber das gehört meines Erachtens nach auch mit dazu. So, und wenn das durch ist, am Ende wieder der Punkt 1 erscheint wieder als Punkt 5. Wieder Liebe und Annahme. Das ist damit gemeint, wo Paulus ja sagt, zieht eure Kinder auf in der Zucht oder Erziehung und Ermahnung des Herrn, wie der Herr uns erzieht. Weil genauso geht Gott mit uns um. Mit Liebe und Strenge. Die Liebe kommt immer zuerst. Ja? Und während der ganzen Zeit liebst du dein Kind, nimmst es an, aber weil du nicht willst, dass es in eine rebellische Grundhaltung hineinkommt, eine rebellische Grundhaltung entwickelt, fängst du dein Kind an, ihm klare Grenzen zu setzen und Weisungen zu geben. Kinder brauchen klare Grenzen. Dann musst du darauf achten, dass sie eingehalten werden. Darum haben die Kinder auch ständig die Aufsichtspflicht, die haben die erste Verantwortung für die Kinder. Du musst darauf achten, dass sie eingehalten werden. Wenn nicht, musst du sofort zurechtweisen, weil ein Kind, was die Grenzen übertritt und einfach so weit ist, testet ja alles aus. Ja? Und die Kleinen, die versuchen das ja auch schon, die testen aus, wie weit sie gehen können. Das ist manchmal lustig, aber da musst du doch schon einschreiten. Und Erziehung beginnt schon im Kleinkindalter. Und nicht erst irgendwann. Es braucht auch im Kleinkindalter klare Grenzen, darauf achten und wenn, dann auch Zurechtweisung. Wenn du das schon in jungen Jahren machst, in entsprechendes Alters immer anpasst, dann hast du im Teenie-Alter wenig Probleme. Oder im Jugendalter. So. Und wenn die Grenzen überschritten werden und beständig überschritten werden, dann musst du zurechtweisen, disziplinieren, züchtigen und dann wieder das Kind in den Arm nehmen und lieben und annehmen. Amen. Und das verhindert Rebellion. Liebe und Strenge. Amen. Und genauso geht Gott mit uns um.